Hart, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
Hart, aber Fairway, euer NGO-Golf-Podcast, auch weiterhin werbefrei, dank Meta und Google. Ja, wir freuen uns, dass wir da sind. Beauty packt schon währenddessen hier das Campingbesteck aus. So hört sich es jedenfalls an. Ich also weiß nicht, was, hast du den Picknickkorb hier ausgepackt oder was?
Ja, ich habe meine Stullendose gerade schon mal geöffnet, ja, die Gurken und die Eier rausgeholt.
Ja, was ich dir auch empfehlen kann, apropos Gurken, habe ich gesehen, ist eigentlich ganz schön, auch für euch zu Hause da draußen. Ihr könnt, wenn ihr habt, einen Schokobrunnen, den man vielleicht einmal im Leben kauft, einmal benutzt und dann aus Gründen der, ich will es nie wieder sauber machen, nie wieder benutzt, könnt ihr auch umfunktionieren als Gurkenbrunnen. Einfach mal so 2-3 Gläser Gurken da rein drapieren, das Gurkenwasser reinschicken und dann habt ihr so einen schönen plätschernden Gurkenbrunnen. Das ist, glaube ich, so Senfgurken. Da kannst du auch so unterschiedliche, so kleine Cornichons. Weißt du, so ein Gurkenbrunnen. Was hältst du davon, Beauty? Ja. Heute, das ist wirklich unser Tipp an euch. Der Gurkenbrunnen, bei jedem Familienfest gern gesehen. Heute ist übrigens der internationale Tag der Müllabfuhr. Passt heute ganz gut zum Thema, weil wir haben auch viel Garbage, den wir nach draußen bringen wollen. Erstmal natürlich einen großen Gruß an alle Müllarbeiter da draußen und MüllarbeiterInnen, das muss man natürlich gendern. Ich bin auch einfach für eine größere Müllfrauenquote bei der Müllabfuhr. Einfach mal ein Handwerk lernen, einfach mal wieder schön zur Müllabfuhr geben. Auch da sollte es eine Frauenquote geben, finde ich, bei der Müllabfuhr. So viel aber heute an selbstgerechten Blödsinn für heute. Wir hatten die US Open in Oakmont. Wir haben ja die letzte Folge auch schön drüber geredet, wurde ja auch viel im Vorfeld drüber erzählt, ging auch hoch und runter. Tatsächlich war es ein bisschen am Ende, außer einem Victor Hovland waren keine wirklich großen Namen in Contention oder vielleicht ein Adam Scott, aber es war so ein bisschen eine Show, wo man gesagt hat, ja, die Profis, es wurde geschafft, die Profis hart zu demütigen und zu demotivieren. Ein paar haben wirklich gut gespielt, gutes Golf, also auch Ergebnis gutes Golf. Glück, Können, weiß man nicht, kann man schwer sagen. Ich würde sagen, eine Mischung aus beidem. Zwischendurch wurden auch Interviews gesendet von Zuschauern, die gesagt haben, was würdet ihr spielen? Fand ich auch ganz lustig. Da ging die Meinung zwischen 150 und I don't finish und schaffe ich nicht. Mit Caddy ohne, weiß ich nicht, über 200, keine Chance. Also auch die Leute vor Ort haben das halt auch so eingeschätzt, dass sie sagen, nee, das ist einfach unspielbar, dieses Ding. Wie war dein Eindruck? Mich hat's ehrlich gesagt ein bisschen gelangweilt, das Turnier. Ich weiß nicht warum. Irgendwie hat es mich diesmal nicht so reingezogen. Ich war nicht so drin, Beauty.
Ja, ich weiß auch noch nicht so richtig, was ich mit diesen US Open dieses Jahr anfangen soll. Trifft mich auch so ein bisschen. Könnte auch vielleicht daran liegen, dass am Wochenende das Wetter tatsächlich so schlecht war, dass die richtigen US Open-Bedingungen gar nicht wirklich zum Tragen beziehungsweise ins Spiel gekommen sind. Ja, weil sowas, die Erfahrungen der letzten Jahre haben ja eigentlich immer gezeigt, dass vor allem am Wochenende der Kurs im Grunde nahe der Unspielbarkeit gepflegt wird, gebracht wird, durch diese unglaublichen Regenfälle Samstagmorgen und dann halt auch die am Sonntagnachmittag, die mich dann halt auch ins Bett gebracht haben, um mir das dann nicht noch die Back-9 spät am Abend dann zu geben, haben ja den Platz ja auch ein bisschen anders darstellen lassen. Ja, also große Pfützen durch die
Laken ja eher, ne? So Wasserlachen, ja, waren das eher.
Ja, durch die verdichteten Oberflächen hat sich da das Wasser gesammelt. Grüns waren ja teichähnlich zwischenzeitlich mal, ehe das Wasser dann so ein bisschen abfließen konnte. Das hat jetzt nicht gerade dazu beigetragen, dass es so gewissermaßen sehr einladend gewirkt hat. Ja, ich glaube auch, dass diese Spielbedingungen genauso für die Spieler hart waren. Das sah man ja auch an den Ergebnissen teilweise. Es gab herausragende Ergebnisse. JJ Spawn, der letztendlich als Sieger hervorging.
Ja, mit einem unglaublichen Siegesputt, muss man ja auch sagen, wenn man den sich angeguckt hat.
Aber auch daran sieht man auch wieder, in den deutschen Medienwelten sind ja viele Unwissende und keine Golfer tendenziell unterwegs, denn dieser Putt, ja, er war drin, er hat ihn auch zum Sieger gemacht, war aber jetzt nicht allentscheidend, denn er hätte noch einen weiteren Putt gehabt, um die US Open zu gewinnen. Demnach ist da auch schon wieder oder wird versucht, mit Unwissenheit ja Klicks zu generieren, indem man da auf irgendein Video klickt, wo man dann einen 64-Fuß-Putt
sieht. Das ist schon ein guter Putt gewesen auch.
Er war ein herausragender Putt, nur leider der Fakt, dass jetzt dieser einzelne Schlag zum Sieg geführt hat, ist nicht richtig. Es hat schon sein ganzes Spiel, die 4 Tage lang, war er vorne auf dem Leaderboard zu sehen. Ja, er kam sehr gut aus den Startlöchern, was bei Major immer vom Vorteil ist, wenn du gut startest, logischerweise das gute Gefühl mitnehmen kannst. Bei Sam Burns, der nach der 3. Runde in Führung lag, hatte man schon das Gefühl, dass er sein Pulver an den Tagen Freitag und Samstag so ein bisschen verschossen hatte und somit nicht um den Sieg mitspielen konnte, denn all das, was immer so gewünscht wird, ist ja letztendlich eingetreten. Das Ergebnis war jetzt nicht even par. Durch diesen Monster-Putt lag dann der Siegesscore bei 1 unter und 2 Schläge Vorsprung vor Robert McIntyre, der ist einziger Spieler am Wochenende beide Runden unter Par gespielt hat, was eine herausragende Leistung tatsächlich war und ja auch, glaube ich, bleibenden Eindruck hinterlassen hat. So ein bisschen der Reverse Tommy Fleetwood mäßig. Er hat kleinen Rückstand nur gehabt und hat dann trotzdem geliefert. Und da kann man gleich noch sagen, zum internationalen Tag der Müllabfuhr können wir auch unsere Tipps direkt nochmal
direkt in die Tonne schmeißen wieder, genau.
Die dieses Mal, aber da muss man auch uns eingestehen, ich glaube, nach 2 Jahren oder über 2 Jahren haben wir mal mit unseren Predictions so dermaßen daneben gelegen.
Obwohl, ich erinnere mich, wir haben sogar irgendwie was gesagt von wegen, naja, es wäre wahrscheinlich, dass irgendjemand total random wie JJ Spawn gewinnt. Ich glaube, irgendwie so der Wortlaut, ich habe es nicht nachgeguckt, aber wir haben es erwähnt, eher so als wahrscheinlich wird es total random werden. Also von daher nicht, wir waren nicht ganz daneben, wir waren nicht ganz off Beauty. Ja. Und gleichzeitig muss ich ja sagen, JJ Spawn hat ja schon bei den Players amazed über 4 Tage, hat natürlich dann ein Stechen gegen Rory verloren, aber der spielt eine gute Saison.
Spielt eine gute Saison, auch mit der Geschichte, die so ein bisschen dahinter steckt, die wird natürlich jetzt direkt wieder in den amerikanischen Medien herausgekramt.
Natürlich. It's all about storytelling.
Vor genau einem Jahr war er 164. im FedEx Cup, hat eine solide Fall Series gespielt, hat einen 3. Platz bei den Sony Open geholt, die ihm dann letztendlich in die wichtigen Turniere reingebracht haben, um dann sich halt auch in den Ranglisten, und da haben wir es halt wieder, ja, viele skippen die unwichtigen kleinen Turniere im Herbst. Aber mittlerweile sieht man halt auch an dieser JJ Spawn Story jetzt so im Nachgang, dass du über solide Ergebnisse auch in den nicht so gut besetzten Herbstturnieren eine Basis für die Hauptsaison, sag ich mal, so ein bisschen aufbauen kannst. Mit etwas Glück rutschst du dann eben halt auch als Spieler, der außerhalb der Top 100 im Grunde im Weltgolf nichts zu sagen hat. Das hört sich halt erstmal so hart an, aber das ist halt tatsächlich so. Und jetzt mit dem Major-Titel rutscht er auf einmal in die Top 10 der Weltrangliste. Und da sage ich mir dann halt wieder, das zeigt, wie bescheuert dieses System da tatsächlich ist.
Sagen wir doch volatil.
Mit einem Ergebnis springst du da jetzt unter die Top 10, was meiner Meinung nach
kann ja auch den Amateurgolfern passieren, dass sie 2 gute Runden haben und auf einmal ein super Handicap. Habe ich auch alles schon gesehen.
Ja, und demnach ist das Aber so ein Sidekick, es wird ihm, denke ich mal, nicht unwichtig sein. Aber jetzt ist natürlich die Zeit gekommen, wo er diese Ergebnisse natürlich auch bestätigen muss. Ja, es, nicht, dass er da also irgendwie so als One-Hit-Wonder letztendlich so ein bisschen eingeht. Aber sein Spiel war schon fantastisch. Vor allem, wenn du dann halt auch so die Storyline dir nochmal so ein bisschen anschaust. Am Sonntag startet er seine Runde mit 5 über Par nach 6 Löchern, war dort im Grunde schon abgeschrieben. Die Amerikaner führen ja dann für alles eine Statistik. In diesem Fall war die statistische oder die Wahrscheinlichkeit zu diesem Punkt schon auf das Minimum von 1,4% gerutscht. Also
ja.
Es war, ich frage mich zwar immer dann, wie das dann immer. Ich
glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast.
Richtig, ja. Aber das bestätigt, sag ich mal, auch so ein bisschen das Gefühl, denn was Hovland dann auch gesagt hat, es war schon erstaunlich zu sehen, dass er zu keinem Zeitpunkt einen Druckabfall bei Spawn realisieren konnte. Also er blieb im Fokus, er blieb auf. Natürlich muss man dann halt auch sagen, kam zum richtigen Zeitpunkt für Spieler wie Spawn, für McIntyre, für Ortiz, die da, sag ich mal, so ein bisschen auf der Jagd waren, kam die wetterbedingte Unterbrechung natürlich zum perfekten Zeitpunkt. Ja, du kannst dich nochmal sammeln, du kannst dich mit deinem Manager, mit deinen wichtigsten Leuten im Umfeld, mit deiner Familie, mit deinem Trainer nochmal austauschen. Es können, sag ich mal, auch auf dem Niveau wird eine gewisse Analyse wahrscheinlich auch schon vorgenommen worden sein, was dann eventuell die Problemzonen gerade sind, warum denn eventuell, wo man sich falsch bewegt. Und da kann man direkt nochmal nachsteuern. Also wie so ein kleines In-Game-Coaching, was es ja sonst nicht gibt auf 18 Loch, was vielleicht der Caddy etwas übernehmen kann, der aber halt auch wahrscheinlich nicht das große Ganze sieht, sondern halt auch zu sehr im Game-View unterwegs ist. Und das kam für diese Spieler dann natürlich top. Und auffällig ist dann schon, dass Spawn nach der Wetterunterbrechung halt 3 unterspielt und sich somit wieder in Position bringt und letztendlich als Sieger rauskommt. Und das war schon beeindruckend. Und auch, dass er am schnellsten sich den neuen Bedingungen anpassen konnte, von den Spielern, die vorne in der absoluten Spitze unterwegs waren. Und das hat sein Touch vor allen Dingen auf den Grüns gezeigt. Unglaubliches Gefühl auf den Grüns 12, 13, 14. Auch wo er da 3 Bergab-Putts, was man im Fernsehen so gar nicht gesehen hat, das wurde dann im amerikanischen Kommentar wurde das dann halt auch nochmal erwähnt und aufgezeigt, wo er quasi gerade liegt, eigentlich taktisch ungünstig, diese Putts aber fantastisch jeweils lochen konnte. Und da zeigte er dann natürlich Nervenstärke gekoppelt mit diesem unglaublichen Abschlag auf der 17, dieses kurze Drivable Par 4, was er sich dann auch zu einem Birdie positionierte und dann natürlich auch den angesprochenen Siegesputt, den du schon gesagt hast. Da gibt's jetzt auch mehrere Kameraaufnahmen aus unterschiedlichen Winkeln. Ist einfach nur unglaublich. Doppelbreak über die Welle, von der Welle. Also das ist dann letztendlich natürlich hochverdient, weil die Jungs, die besser in Position waren, eben sich nicht so gut anpassen konnten und vielleicht auch in den Momenten nicht das Quäntchen auf ihrer Seite hatten. Also demnach fantastischer Erfolg für JJ Spawn. Und kann man gespannt sein, was in den kommenden Wochen von ihm noch zu sehen ist. Denn eins ist sicher, er gehört jetzt absolut nicht zu diesen 180 Meilen plus Ballpark-Spielern. Er ist da eher auf der etwas kürzeren Seite unterwegs und kommt über seine Kontrolle, über Fairways, eigentlich über all das, was wir angesprochen haben in der vergangenen Folge, unglaubliches Tee to Green von ihm auch in den 4 Tagen. Und wenn du halt das Rough selten siehst, dann ist am Endeffekt bei so einem Golfplatz logischerweise auch dein Score niedriger. Und bei ihm ging es natürlich so gut aus, dass er als Sieger von den US Open jetzt nach Hause kam.
Es war ja auch am Wochenende in Amerika Vatertag. Das ist ja, wird ja immer anders als bei uns gefeiert an unterschiedlichen Tagen. Und das war ja auch nochmal eine Story, dass er wohl nachts um drei noch mit der Tochter irgendwie in der Care-Unit dort war, weil sie halt irgendwie Erbrechen hatte oder irgendwas und dann am Abend quasi das Ding gewonnen hat, dass das wohl eine Most-Daddy-Nummer war. Und das ist, kann man natürlich sagen, eigentlich ganz auch wieder eine schöne Side-Note, dass man sagt, so nachts um drei noch um die Tochter gekümmert und dann das Turnier noch gewonnen. Also, schöne Vatertagsgeschichte. Also, muss man natürlich auch immer sagen, wer weiß, was dran ist. Aber so sind die Amerikaner ja. Ja, ansonsten hat der Platz viel Frust generiert. Du hast gesagt, glaube ich, bei den üblichen Verdächtigen mehr als bei anderen. Ich habe, glaube ich, mehrere Reels von Schlägerwürfen und demolierten Sachen gesehen. Gab ja auch noch eine Story, dass Wyndham Clark mal wieder ausgerastet ist. Der ist ja eh nicht so ganz so sauber im Oberstübchen. Hat er auch dann bei der Full Swing Netflix Doku ja auch diverse Probleme angesprochen und wie er sich jetzt gerade bessert, hatte so ein bisschen AA-Vibes, so ich mach das schon und bin jetzt hier am Tag X meiner Nicht-Ausrastezone, wo du dir auch denkst, okay, jetzt aber dann wieder was demoliert und wieder, ne, also den Terrell Hatton gemacht, doof gesagt, obwohl der mehr Grund gehabt hätte, als in einem verpassten Cut sauer zu sein. Von Rory McIlroy habe ich, glaube ich, auch seine Schlägerwurf Best-of gesehen, der war auch nicht ganz happy. Sogar einer, der vom Golfback zurückbounced, den er perfekt wieder aufgefangen hat. Aber so allgemein zeigt ja der Golf auch eigentlich sein ja nicht hässliches Gesicht, aber einfach so, wie doll das quasi auch die Profis fordert, dieser Platz. Und Golf ist halt ein Charaktertest und kein Sport, kann man das eigentlich irgendwie zusammenfassen, ne?
Ja, meine Meinung bleibt halt immer noch gleich. Ich bin dafür, dass es dann in dem Maße, auch wie das dann ausgeführt wurde, auf dem Niveau, auch mit all den Kameras, die da unterwegs sind, dass das sowas eigentlich Strafschläge zur Folge haben muss. Denn das sehen halt die normalen Golfer ganz genau. Also die sehen das im Fernsehen, die sehen, dass es dafür keine Konsequenzen gibt, vor allen Dingen auch glaube ich, jüngere Spieler, und dann braucht man sich tatsächlich nicht wundern, dass dann die Wochenendgolfer auch teilweise so freidrehen, wie die dann da freidrehen. Also McIlroy hat ja dann noch bewusst mit seinem Driver da so einen Tee-Marker zerschlagen. Die Aktion von Clark, hattest du schon gesagt, der da wohl zwei oder drei Lockers zerstört hat in der Umkleide. Und Schlägerwürfe und weiß gar nicht, ein Tweet oder ein Post auf ehemals Twitter, jetzt X, hat das ja auch aufgezeigt. Adam Scott hat in seiner Finalrunde im Final Flight eine 9 über Par gespielt und hat das mit all seiner Klasse, die er hat, über sich ergehen lassen. Zu keinem Zeitpunkt hattest du den Eindruck, er wird jetzt den Schläger nehmen, gegen seine Tasche schlagen oder den Driver weghauen oder irgendwo ein Wedge hinwerfen. Und das sind, sag ich mal, die Spieler, die man als Vorbild sich nehmen sollte. Ja, auch als vielleicht als junger Spieler, der jetzt vielleicht jetzt denkt, okay, ist jetzt nicht ganz so ein flashy, hipper Typ, nicht mehr, weil er halt auch schon ein bisschen älter ist. Aber dieses Verhalten an den Tag zu legen, mit der Situation leben und umgehen, das macht eigentlich wahre Größe aus und zeigt halt auch immer wieder, dass es diese Classy Guys dann auch auf der Tour immer noch gibt, die dann gar nicht so viel medialen mediale Klicks für bekommen, ja, weil es halt nichts zu sehen gibt. Ja, das mag für den einen vielleicht auch ein bisschen langweilig sein, sich vernünftig zu benehmen, aber dass es da halt so ein Best-of-Video dann schon wieder gab von Schlägerwürfen bei den US Open, finde ich halt persönlich sehr unpassend und sollte jetzt auch von den Medien nicht so zusammengeschnitten werden, weil das hat mit dem Sport im Grunde gar nichts zu tun und zeigt eigentlich auch manchmal wieder nur, wie peinlich dann manche Spieler da für ein Auftreten an den Tag legen. Und das sollte meiner Meinung nach viel härter bestraft werden. Und ja, dann wären zum Beispiel da der ein oder andere Spieler, wäre dann noch aus der Cut-Linie gerutscht. Denn viele dieser Aktionen sind halt auch am Freitag passiert, wo es halt auch darum ging, vielleicht noch den Cut zu schaffen, ja, der dann relativ spät noch nach unten gefallen ist.
Ja, da sollten wir es auf jeden Fall mit der arabischen Welt einführen. Peitschenhiebe statt Strafschläge. Dann wird man einfach direkt öffentlich ausgepeitscht. Nee, aber Spaß beiseite. Also Frust, der da ja dahinter steckt, das ist ja im Endeffekt ein Schmerz über zerplatzte Erwartung. Anders kannst du ja nicht sagen. Also was aber passiert, ist, dass halt das Gefühl nicht anerkannt wird, weil ich meine, es ist ja völlig normal, dass man frustriert ist, weil man halt was anderes erwartet hat. Also, ne? Eigentlich möchtest du ja sagen, ich bin besser oder ich habe mir was anderes erwartet. Ich würde ja gerne irgendwie hier, ne? Jeder hat ja ein gewisses Bild vor Augen, wie er sich auch selber sieht. Aber am Ende ist doch wichtig, dass dieses Gefühl anerkannt wird und nicht weggeschimpft wird. Also will ja auch nur gesehen werden, nicht übergangen werden. Also in dem Sinne muss man ja nicht sagen, es ist okay, was ich hier gemacht habe, sondern einfach nur sagen, hey, es ist so. Also dieses was immer in der Therapie heißt es ja immer, radikale Akzeptanz. Ne? Also sagen so, hey, es ist so. Akzeptier das einfach, dass es so ist. Und dann hast du einen Handlungsspielraum. Und einfach das auch benennen mit, ey, dieser Schlag war wirklich mies oder diese Aktion war mies, sondern nicht, ich bin mies. Und am Ende ist es ja auch, was wir auch immer gesagt haben, glaube ich, so eine Erwartungshaltung. Ich meine, wie viel hat man wirklich trainiert? Hat man überhaupt das Recht dazu, wütend zu sein auf sich selber? Und wenn man halt wenig trainiert und einen hohen Anspruch hat, ist natürlich klar, dass es eine große emotionale Reibung dafür gibt. Oder einen Schlägerwurf, der ja im Endeffekt dann nur auch wieder ein Versuch ist, die Kontrolle über einen Kontrollfluss zu behalten. Also ja, im Endeffekt, Beauty, ist ja Golf so gesehen nicht nur ein Spiel, sondern eigentlich ein Charaktertest mit Scorekarte, ne?
Ja, aber die Frage, die man sich tatsächlich halt des Öfteren halt stellen muss, im Allgemeinen, im modernen Profisport, ist, was geht in diesen Momenten in den Köpfen dieser absoluten Top-Athleten halt vor? Also es müsste ja jedem klar sein, dass, sei es, ich zerstöre einen Umkleidungsschrank oder ich nehme jetzt meinen Driver und schlag damit so einen Plastemarker vor Hunderten von Zuschauern und, weiß ich nicht, wahrscheinlich 6, 7 Kameras, die an so einer T-Box sind, bewusst kaputt, muss mir ja eigentlich auch als Menschen bewusst sein, dass es da ein mediales Echo auch dazu gibt. Und dieses mediale Echo ist ja halt gerade vor allen Dingen in Richtung McIlroy, jetzt wo er das Masters gewonnen hat und den Career Grand Slam ja für sich vollenden konnte, so, dass er seit dem Masters-Sieg ja mit den Golfmedien in Amerika gerade allgemein oder halt auch allgemein mit den Golfmedien bei Turnierwochen im Clinch liegt. Ja, er stellt sich nicht mehr zu Interviews, wenn er schlecht spielt. Er möchte nicht mehr die negativen Fragen hören, warum es eventuell nicht so gut läuft gerade. Und da muss man sich dann halt schon fragen, sind die vielleicht dann doch nicht so helle? Ja, oder überspielen die das dann halt einfach nur, indem sie dann halt denken, sie sind halt jetzt was Besonderes oder Besseres.
Ich glaube, die These ist gut, sie sind doch nicht so helle.
Ja, das ist...
Ich glaube, helle ist das falsche Wort. Ich würd es eher reflektiert nennen. Oder entwickelt. Oder weiter im Leben. Weil es ist ja, wie gesagt, es ist ja ein Sport, der nah am Leben ist. Ne? Also man muss ja die Realität nicht mögen, wenn man schlecht spielt oder einen miesen Schlag gemacht hat. Aber ich glaube, man sollte aufhören, sich mit der Realität zu streiten und zu sagen, ja, was hast du denn da gemacht? Was ist denn da wieder los? Also jeder kennt das ja in einem Flight, wo einfach dann Leute mit sich selber die gesamte Zeit schimpfen und du auch denkst, warum schimpfst du denn mit wem schimpfst du da erstens? Also entfremdet man sich da von sich selber? Bringt es überhaupt was? Ich glaube, nein. Und am Ende schimpfen die Leute über Sachen, wo du sagst, also entschuldige mal, du liegst auf dem Grün, worüber schimpfst du denn? Ja, es ist viel zu weit weg von der Fahne. Also, einfach auch einfach überhaupt nicht einschätzen können, dadurch, dass man halt so ein Idealbild von der PGA Tour oder irgendwas im Kopf hat, wie gut eigentlich gerade ein aktueller Schlag war. Einfach der Schlag aus 100 Meter Entfernung ist halt nicht per Default auf dem Grün. Und das ist ja selbst bei den Obertop-Profis, ich glaube, ich habe mal von Tiger sogar eine Statistik, hatten wir mal irgendwann in der Sendung, dass der auch nur zu 70-80% des Grün aus 100 Meter trifft. Und wenn die Weltbesten das nur machen, wie erdreiste ich mich dann eigentlich daran, dann mich schlecht zu finden, wenn ich es nicht immer schaffe? Aber das ist so Angebot und Nachfrage, ne? Diese so Selbstwahrnehmung und wo würde ich gerne sein, aber was ist denn eigentlich realistisch?
Ja, und da kommen wir halt zum weiteren Punkt. Ich glaube auch, jetzt speziell auf die US Open bezogen, habe ich auch eine interessante Statistik im Laufe des Vormittags heute gelesen, beziehungsweise eine Grafik, die aufgezeigt hat, dass zu dieser unglaublichen Härte des Platzes kam ja jetzt noch die speziellen Grüns ja auch noch, sag ich mal, ins Spiel. Ja, die, es waren jetzt nicht so die üblichen Grüns. Im Vergleich der US Open ist Oakmont da immer mit bei den größten Grüns, die man in den USA vorfinden kann. Und eine Statistik hat gezeigt, dass das 9. Grün alleine so groß ist, dass die Grüns in Pebble Beach von der 1 bis zur 7 auf dieses eine Grün passen. Ja, also auch Pebble Beach, ein beliebter US Open Spot, da sieht man halt auch einfach extrem kleine Grüns. Das ist dann eine komplett andere Charakteristik des Platzes. Und dort haben wir jetzt so utopisch große Grüns. Jetzt haben wir es letzte Woche besprochen. Stimps 16, sagen wir einfach so, mit der Feuchtigkeit wahrscheinlich nicht mehr ganz, aber so um die Stim 15 bis 16. Und dann bekommt das Thema Putting nochmal ein ganz neues, ganz neuen Nährboden, weil wenn ich dann auf einmal anfangen muss, aus 80 Fuß oder aus 100 Fuß den Ball nah ans Loch zu spielen und das halt reihenweise nicht hinbekomme. Das war ja teilweise schon wie in so einem Comic, wenn die da so Putts hintereinander gebracht haben, wo die hingepattet haben. Ja, also teilweise auch vom Grün ins Vorgrün wieder runter mit einem Wedge, wo das Gras auf einmal wieder knöchelhoch war. Das war schon, du dachtest so, okay, jetzt bleibt der Ball liegen. Aber nein, blieb er nicht. Und ich glaube schon, dass da die Frustrationsgrenze extrem auch bei denen nach unten fällt, weil die halt so perfektionistisch unterwegs sind, es immer alles so funktioniert, aber nichtsdestotrotz ist meine Meinung, dass sie sich dann dahingehend so weit im Zaum halten müssen und ihre Emotionen kontrollieren sollten, dass es nicht zu solchen Bildern kommt, weil das spiegelt dann halt so einen Beigeschmack, ja, bei diesen absoluten Topspielern, die dann halt sich, wie Wyndham Clark es auch so schön gesagt hat, er mag sich als Mensch, wenn er gut spielt. Ja, weil dann ist er freundlich, dann ist er gut gelaunt, dann lacht er, dann guckt er sich auch gerne nochmal die Videos von der Runde an, weil er, ja, positiv unterwegs ist und er hasst sich, wenn er schlecht spielt. So, und wir wissen ja auch seinen Netflix-Auftritt mit seiner Psychologin, die er damit ins Boot geholt hat. Das zeigt ja, sag ich mal, auch so die menschliche Seite, ja. Natürlich mag sich immer jeder selber mehr, wenn etwas gut läuft, anstatt dass alles schief läuft, ganz klar. Aber ich glaube, das ist halt so, dass der Alltag eines Profi-Topsportlers, der sich da noch besser anpassen muss, dass diese Emotionen eben nicht so rausbrechen. Weil wenn die dann halt so rausbrechen, hast du halt gar nichts mehr unter Kontrolle. Und ich glaube, vor allen Dingen bei so einem Golfschlag ist es schon wichtig, dass du fokussiert bist, dass du all das, was du machen möchtest, auch zu 100% ansteuern kannst, weil sobald dann ein gewisser Prozentsatz auch an Konzentration nicht da ist, wo ich glaube, dass bei McIlroy eben nicht mehr da ist, weil er jetzt eben alles in seinem Leben erreicht hat, was er erreichen wollte, ja, das Masters-Gewinn, damit fällt vielleicht auch so ein bisschen der Trainingseifer weg, auch wenn es vielleicht da nur ist ein bisschen überspitzt gesagt, aber dann schlägt er auf einmal 10 Bälle weniger im Training. Da sagt der eine, okay, das macht doch bei dem nichts. Aber da sind ja halt nur so Kleinigkeiten, die sich dann wahrscheinlich so summieren und hochschaukeln. Und dann klappt es eben seitdem nicht mehr zu 100%. Und das führt dann zu solch emotionalen Ausbrüchen, die dann meiner Meinung nach so ein bisschen peinlich halt auch wirken, aber die vielleicht so ein bisschen die Frustration zeigen, die er aktuell hat, weil er eben so ein Level an, ja, an Leistung von sich erwartet, die er halt immer gebracht hat oder halt immer bringen muss oder bringen kann. Und die bringt er eben gerade leider nicht so, wie er halt will. Und Sonntag hat es dann gesehen, da war der Druck im Grunde komplett weg, weil er weit weg von der Spitze war. Und dann spielt er halt entspannt eine 3 unter, die mit die tagesbeste Runde war. Und es zeigt ja dann halt auch so, die haben das ja alle in sich, aber halt in der Drucksituation muss dann halt der 100%ige Fokus auch da sein.
Ja, aber wenn man gerade Tyrrell Hatton anguckt, der wird ja gerne gesehen als so Wut mit Markenzeichen. Ne? Also klar ist er ja irgendwie sympathisch, aber auf der anderen Seite ist er für mich auch eher Projektionsfläche statt Vorbild, weil irgendwie das ist so, der hat halt ein Ausnahmevermögen, aber da ist trotzdem emotionale Unreife da bei dem. Und das ist halt bei vielen, die du siehst, ob das jetzt ein, wie heißt der Südafrikaner, der da auch so T-Boxen zerhaut, Rooney, ne?
Van Rooyen.
Ja, Van Rooyen, genau. Also es gibt ja viele auf der Tour, wo du halt immer merkst, da ist halt so die innerliche Reife irgendwie nicht da. Die sind halt einfach wahnsinnig gute Athleten, können wahnsinnig gut Golf, aber menschlich, ja, ist das schwierig. Und dann hast du den Adam Scott hier, das ist halt, ne? Ich glaube nicht, dass es halt, also es sagt ja viel über dich aus, ob im Gesellschaftsspiel oder im Golf, wie du gewinnst, aber es sagt eigentlich noch viel mehr über dich aus, wie du damit umgehst, wenn du verlierst. Und das sagt auch viel, finde ich, über McIlroy aus oder über einen Bryson oder über irgendjemand anderen, auch über einen Rose, als der das Masters verloren hat, einfach zu gratulieren und trotzdem einfach integer dazustehen und da zu sein, das ist dann halt wirklich Charakter und Reife für mich. Und das, weil ich meine, jeder kann ausrasten, wenn es nicht läuft. Das ist billig. Das können wir alle. Da gehört nicht viel zu. Also ich finde so, wie man so im Moment so scheiterns mit sich selber umgeht, sagt eigentlich mehr über einen als über jeder Sieg, oder Beauty?
Auf jeden Fall. Ja, weil gewinnen, da sind wir alle gut drauf. Und ich finde es immer so lächerlich, wenn dann irgendwie irgendwo ein Sieger dann sagt so, ja, da hatte ich auch ein bisschen Glück und so, ja, das lässt sich in diesen Situationen, lassen sich dann alle Dinge immer recht leicht sagen, weil ich gewonnen habe, aber halt in der vermeintlichen Niederlage Größe zu zeigen, so eine Größe zu zeigen, wie ein Robert McIntyre die Größe gezeigt hat, als dieser Putt da reingegangen ist aus dieser Entfernung, der dann vielleicht auf ein Dreipad gehofft hat innerlich, weil die auch da wieder die Statistik und die Wahrscheinlichkeit sehr hoch war, dass es ein Dreipad wird. Klatscht er aber Beifall und sagt so, wow, was für ein geiler Putt. Und gratuliert ihm so zum Sieg. Oder eben auch ein Adam Scott, der da einen 9 über gespielt hat. Andere Spieler haben da in der Vergangenheit nach so schlechten Finalrunden und der vergebenen Chance eines Major-Siegs ihre Polos zerrissen, haben mit niemandem mehr gesprochen und sind quietschende Reifen vom Parkplatz gefahren.
Andere Spieler, und, du redest jetzt von einer Mehrzahl, aber die Evidenz ist nur bei einem Spieler. Da hast du wieder dein Liebling rausgeholt, hä?
Ja, natürlich. Und er machte sich aber direkt auf den Weg, JJ Spawn zu gratulieren und auch der Media zu sagen, beeindruckend, er hat den Putt jetzt gesehen, was für eine Art zu finishen. Und das zeigt dann halt die wahren Sportler halt aus.
Ja, ja, Integrität, ne?
Genau, ja, und wir alle wissen es, die absoluten Superstars gehen immer davon aus, dass sie gewinnen. Ein Tiger war in den Niederlagen, in den wenigen, in seiner Prime auch nicht der beste Verlierer. Er hat dann immer natürlich freundlich gegrüßt und herzlichen Glückwunsch gesagt, aber innerlich, glaube ich, sagen die dann halt auch, ja, eigentlich muss ich jetzt hier als Gewinner stehen und ich gönne es im Grunde niemand anderen.
Ja, also ich meine, was können wir noch dazu fügen? Wir haben es ja eigentlich schon so gesagt. Man kann ja langfristig trainieren, besser hinzuschauen, statt den Schläger zu werfen, weil Frust gehört halt einfach dazu, ob nur im Job oder im Golf oder irgendwo. Und wenn man halt einfach sofort explodiert, spielt man ja eigentlich nur gegen sich. Und wenn man halt lernen will daraus, dann spielt man mit sich. Akzeptiert es, wie es ist, muss man ja nicht gut finden, aber akzeptiert drin und zeigt halt trotzdem Haltung. Ne? Führt sich selber ein bisschen, hört sich auf, sich zu beschimpfen. Und ich glaube, das ist am Ende der Unterschied dann zwischen Talent und Reife. Und ich persönlich spiele eigentlich lieber mit Leuten, die nicht eskalieren, weil es halt einfach angenehmer ist. Weil du hast halt immer so dieses so, man mag denjenigen, aber dann raged er wieder rum, dann wirft er einen Schläger, dann flucht er, dann irgendwie hakt er in den Boden und denkst dir so, ach Mensch, ey, das ist so unnötig. Es ist eigentlich so unnötig und es macht halt auch den anderen im Flight oder mit den Spielen dann einfach immer weniger Spaß, weil er halt immer so davon rechnen muss, so, ah, hoffentlich verhaut er den nicht, weil sonst gibt es jetzt gleich wieder einen kleinen Ausraster und selber zieht einen das ja dann auch immer runter, ne?
Ja, und du siehst ja, oftmals ist es ja nicht nur jetzt bei diesen Mittwochs- oder Wochenendturnieren im Amateurbereich so, dass Gruppen, die sehr gute Ergebnisse haben, dass dann der Gesamtscore an der Gruppe besser ist. Ja, auch sich vielleicht Spieler unterspielen oder ihre beste Runde ihrer Golferkarriere spielen, wenn jemand anderes auch ein gutes Ergebnis spielt. Und genauso ist es bei den Pros. Ja, also da ist es halt auch so. Oftmals kommen sehr gute Ergebnisse zustande, auch wenn der andere ein gutes Ergebnis spielt oder wenn die Sympathie da gegeben ist. Deswegen ist manchmal schon spannend zu sehen, wie werden die Flights bei Majors in den ersten beiden Tagen zusammengesetzt. Ja, wer bestimmt eigentlich sowas? Das wäre auch mal interessant zu sehen. Wer bestimmt die Zusammensetzung der Flights? Ja, nach all den, ja, Buzz, der hochgekommen ist, in den letzten Majors, warum setzt man dann nicht spezielle Paarungen schon zusammen? Ja, um vielleicht die Dramatik da schon ein bisschen aufzubauen. Und das zeigt es halt auch immer wieder. Da sind sowohl die einen als auch die anderen menscheln dann halt einfach. Ja, da spielt Sympathie, wie du gesagt hast, auf jeden Fall eine Rolle. Ja, wenn ich jemanden mag, bin ich grundlegend entspannter, als wenn ich da mit jemandem zusammenspiele, mit dem ich irgendwie letztens Beef hatte. Irgendwie eine gewisse Auseinandersetzung aufgrund einer Regel oder weil er mir einen Parkplatz weggenommen hat oder was auch immer, da bin ich ja innerlich erstmal schon angespannt, ja, wie wird er jetzt gleich reagieren, und das nimmt dann vielleicht auch den Fokus vom Spiel so ein bisschen, und das ist immer ein Faktor, der absolut zu 100% eine Rolle spielt.
Jetzt mal ein großer Bogen vielleicht, aber man kennt ja die Netflix-Specials, so wie Last Dance und Co. Wenn du jetzt überlegst, dass negative Emotionen halt auch ein Performance-Booster sein können, ich erinnere mich an Michael Jordan, der ja eigentlich immer Kränkungen erfunden hat, so, weißt du, dieses so, I took it personal, auch wenn es halt vielleicht nicht war, einfach einen Grund haben zu brennen, einen Grund haben, Emotionen zu fühlen, die vielleicht auch negativ sind. Weißt du, einfach jetzt nicht positive Energien und ruhig bleiben und irgendwie in sich ruhen, Zen-Golf, sondern einfach so dieses so Wut als Energieträger. Weißt du, was ich meine? Dass man halt da fokussierter ist und sofort auf Anschlag und sich mobilisiert. So, das ist ja also mein Schlachtfeld. Was hältst du davon, von dieser These?
Puh.
Also, doof gesagt, im Positiven hat es ja für so Ausnahmeathleten funktioniert, weil sie sich dann halt irgendwie auf ein neues Level bringen konnten. Aber das ist doch eigentlich auch eine Mischung, die irgendwie langfristig schädlich und explosiv sein kann. Das meine ich halt, dass du halt wenig, also einfach immer getrieben bist. Weißt du, halt irgendwie dieses, ich habe nicht das Gefühl, dass diese Ausnahmeathleten so in sich ruhen. Vielleicht so die ihre Karriere fertig haben, aber irgendwie. Auch einen Tom Brady, der wirkt jetzt nicht ganz happy, weißt du, am Karriereende. Sondern es ist immer so dieses Getriebene, und ich weiß nicht, ob sie dann diese Emotionen wie so einen Testosteron-Booster brauchen und sich da irgendwie so mobilisieren müssen, affektbasiert, oder ob das halt einfach also kein innerer Frieden wirklich möglich ist und Erfolg halt nichts mit Zufriedenheit zu tun hat.
Nein, ich glaube einfach, dass es da halt auch um die Ziele geht, ja. Ich glaube, erfolgreiche Leute auch im normalen Leben sind erfolgreich, weil sie sich Ziele setzen, ja. Also, wie willst du erfolgreich werden, wenn du halt planlos durch die Welt läufst, ja, sei es im Sport oder sei es im Leben. Also, du brauchst ja schon ein gewisses Ziel, wo du halt dein Auge drauf wirfst und sagst, okay, da möchte ich hinkommen, das möchte ich erreichen und dann versuche ich halt alles, um dieses Ziel zu erreichen. Ja, und man kann es halt auch ganz gut bei Babys halt sehen. Ja, ist jetzt halt ein weiter Sprung, aber wenn die sich in den Kopf gesetzt haben, ich will jetzt diesen Baustein da von dem Schrank runterholen, dann stehen die für einen kurzen Moment gefühlt auf der kleinsten Spitze des großen Zehs, ja, um sich so maximal zu strecken, um an diesen Bauklotz ranzukommen. Und dieses Gefühl oder diese Emotion darauf fokussiert, das jetzt zu schaffen, können halt die wenigsten in ihr gesamtes Leben mit zu übernehmen. Ja, und Top-Sportler, sei es ein Michael Jordan beim Basketball, Tom Brady, wie du schon gesagt hast, oder Michael Schumacher, die wollten halt für die Geschichte einen Rekord nach dem anderen setzen. Und da war ein Weltmeister, ein Titel hat nicht gereicht, ein zweiter, ein dritter hat auch nicht gereicht, ja, weil es gab zu dem Zeitpunkt Spieler oder andere Sportler, die erfolgreicher waren. Und dann war halt das Ziel, ich will jetzt diesen Einzelsportler oder diese Mannschaft will ich jetzt übertreffen. Ich will jetzt erfolgreicher werden. Und erst als dieses Ziel erfüllt war, war dann das nächste Ziel, okay, wie kann ich jetzt noch einen draufsetzen? Ja, und bei Tiger, glaube ich, war dann schon das Problem, dass er zum einen so oft seinen Schwung umgebaut hat. Man darf nicht vergessen, er hat im Grunde 15 Major-Titel mit drei unterschiedlichen Schwungkonzepten gewonnen, wo vielleicht manche schon zerbrechen, wenn sie einmal ihr Schwung umbauen, hat der Typ das halt zweimal komplett gemacht. Und zum Zweiten hat er es dann halt leider irgendwann mit seinem Fitnesswahn und dieser, ja, dem Traum seines Vaters zu folgen, auch im Militär vielleicht noch irgendwas zu werden, hat er seinen Körper halt einfach kaputt gemacht, um vielleicht der erste und einzige Spieler zu werden, der da 20 Major-Titel gewinnen kann. Ja, und das hat er dafür auf der Strecke gelassen. Und ich glaube, jetzt so im Nachhinein wurde es ihm schon
implodiert, ne?
Ja, weil man darf nicht vergessen, er gewinnt 97 das Masters so überragend und baut dann halt alles um und gewinnt ja dann erstmal gefühlt nichts. Ja, weil er halt mit Butch Harmon alles erstmal verändert hat. Und sofort. Ja, dass er halt nicht mehr so hoch ausschwingt und überkreuzt ist. Und ja, das sind halt so Sachen, das ist vielen, glaube ich, dann auch klar, im Golf vor allen Dingen, aber ist halt natürlich langzeitlich gedacht, aber halt zu Kosten des kurzzeitigen Erfolgs und die Phasen der Ruhe können da halt gar nicht einziehen, ja, weil halt jetzt auch mit dem neuen Turnierplan, jetzt nach der Umstrukturierung, ist halt in der Hauptsaison, ja, von März mit den Players bis zu, ja, den Open, jetzt dann im Juli, ist dann die Taktung halt wöchentlich schon jede Woche ein großes Turnier, wo gespielt werden muss, sonst gibt's halt Strafen. Und das sah halt vor 5 bis 10 Jahren noch anders aus, ja, da waren die Terminkalender schon anders gefüllt und ja, die Taktung ist halt jetzt intensiver.
Und das ist vielleicht, um nochmal jetzt den Bogen auf Scottie Scheffler zu bringen, den wir noch gar nicht in dieser Folge erwähnt haben, weil er halt einfach auch nicht gut aufgespielt hat. Das ist vielleicht sein großes Asset, dass der halt nicht diese negativen Emotionen braucht, also offenkundig, sieht jedenfalls so aus von außen, um zu brennen. Weil ich meine, so wie gesagt, so gut auch Motivatoren effektiv irgendwie kurzfristig sein können, dass du sagst, jetzt kämpfen, irgendwas, muss man halt auch aufpassen, dass man daran nicht verbrennt. Und irgendwie, finde ich, kommt Scotty zumindest so rüber, so als der leichte Christ vom Lande, wie er sich ja immer gibt, so ein bisschen, dass der eigentlich total die Ruhe weg hat. Und vielleicht ist das auch ein Teil seines Erfolges, Beauty.
Ja, wobei man hat auch...
War auch nicht immer so, stimmt, ne? Also bevor er den Caddy gewechselt hat, glaube ich, war es auch anders.
Erstmal das. Ich glaube, da sieht man ja auch durch Netflix diese christliche Verbundenheit, die die beiden da wirklich so haben, dieser innere Glauben, der extrem auch, ja, dargestellt wird, also positiv extrem, jetzt nicht extrem, aber in dieser Woche hat man auch so ein bisschen Resignation bei ihm auf der Range gesehen. Ja, also das auch, was auch wieder ein Punkt, den wir angesprochen haben. Seine Dispersion ist da gerade so ein bisschen off. Er ist ein bisschen viel links und rechts unterwegs. Und das hat ihm bei dem Platz so ein bisschen schon dafür oder dazu geführt, dass er teilweise längere Par-Putts dann hatte, die er nicht gemacht hat. Und ein Punkt, der wieder so ein bisschen da war, er hat halt auch ein bisschen gestruggelt bei den Putts um die 5 Fuß rum. Ja, da hat er mehrere Putts verschoben, nicht knapp, deutlich verschoben. Hat er die grüne Oberfläche nicht zu 100% wirklich erklären können. Und das führte dann dazu, dass Gotti dieses Mal keine Rolle gespielt hat. Also er war nicht wirklich weit weg von der Spitze. Aber er war halt nie wirklich vorne mit dabei. Ja, und dann ist er auch nochmal ein anderer Scotty Scheffler, wenn er eben unter den Top 3 oder an der Spitze im Leaderboard unterwegs ist, dann hat er nochmal auch eine ganz andere gefühlte Aura, die dann da so ein bisschen mitgeht mittlerweile. Und das war ihm nicht gegeben. Und ich glaube schon, dass das ihn so ein bisschen gestört hat, weil er mittlerweile den Anspruch hat, als Nummer 1 oder die Nummer 1 der Welt zu sein, ja, die er vielleicht lange nicht persönlich auch akzeptiert hat. Und da sieht man halt auch wieder, wie ja auch Topspieler Woche für Woche ihre absolute Topleistung erstmal abrufen müssen, um in eine Position zu kommen, zu gewinnen. Ja, und das macht halt Golf so besonders.
Was ich aber jetzt eigentlich meinte mit Scotty Scheffler als so Positivbeispiel für jemand, der diese Reise, glaube ich, also ich glaube, wenn man Mentaltraining jetzt machen würde und Scotty Scheffler als quasi Reise nimmt sozusagen, der war ja vor dem Ted Scott-Wechsel halt wahnsinnig selbstkritisch und wurde auch von ihm angesprochen, dass er halt, wenn er sozusagen mit ihm arbeiten soll, sich ändern muss. Und das hat er geschafft und, glaube ich, dran gearbeitet. Und deswegen ist er jetzt, glaube ich, also ich glaube, er ist nicht jetzt, er macht jetzt nicht, er spielt nicht besser, aber er verliert sich halt nicht mehr in den Fehlern. So. Oder die Konsistenz kommt vielleicht davon, dass er halt jetzt auch mehr Ruhe hat. Und das ist vielleicht der Zustand, den man am ehesten lernen kann, dass halt das ein Skill ist, den man sich halt antrainieren kann oder muss. Ich glaube, die Ruhe ist kein Charaktermerkmal von Scotty Scheffler, weil es lief ja auch mal anders davor. Aber ich glaube, der hat gelernt, mit seiner inneren Unsicherheit umzugehen. Und das macht den Erfolg irgendwie möglich. Ne? Also ich glaube, diese Ruhe ist halt viel Arbeit, die man jetzt im Fernsehen nicht sieht. Der hat sich ja wirklich geändert durch den Caddy und durch die Zusammenarbeit. Und vielleicht ist das mein Takeaway für die Folge jetzt, dass ich sage, wenn man was über mentale Stärke oder irgendwie lernen will oder wie man besser im Golf werden kann, kann man ja lernen, ruhiger zu werden. Und dann einfach auch mit den Fehlern besser zu werden, indem man die einfach akzeptiert, wie sie sind und dran zu arbeiten. Weil ich meine, den siehst du ja dann auch auf der Range und Co. Das wäre so mein Takeaway, Beauty.
Ja, aber auch da glaube ich halt, macht auch ganz viel Erfolg. Erfolg lässt sich ruhiger arbeiten. Ja, also er ist natürlich in einer privilegierten Position. Nicht nur monetär, sondern halt auch den Status, den er sich erspielt hat in den letzten Monaten.
Am Ende macht nichts
Monaten.
Erfolgreicher als der Erfolg. Da hast du recht.
Ja. Und das ist das Wichtigste überhaupt. Ja, in diesem unsicheren Business Golf. Weil wenn du halt erfolgreich bist, hast du keine Sicherheit. Keine Sicherheit dem Status gegenüber der PGA-Tour oder irgendeiner anderen Tour, sondern du bist dann halt so ein Week-to-Week-Traveler, der dann irgendwie hofft, in ein Feld reinzukommen. Und die Statistiken, die es da gibt für Monday Qualifying Scores, das ist auch mal eine Folge wert, weil da gibt es Spieler, die im Average 3, fast 4 unter Par spielen und bei 12 Versuchen nur 1-2 Mal in ein Feld reinrutschen, weil dann halt andere Spieler so extrem einmal durchdrehen pro Woche, wo du dann halt keine Chance gegen hast. Und Scotty Scheffler hat sich das in den letzten Monaten so hart erarbeitet und dieser Erfolg auch in der Sicherheit mit seiner Familie jetzt als Jungvater, in der Zusammenarbeit mit diesem unfassbar guten Caddy, sorgt einfach in der gesamten Kombination, dass er eine brutale Sicherheit ausstrahlen kann, eine brutale Sicherheit hat. Vor allen Dingen, den Punkt, den man nicht unterschätzen darf, ist die Sicherheit in der Familie. Also es wirkt ja schon so, dass die Frau da halt auch so ein bisschen der Fels in der Brandung für ihn ist, und sein Sohn, die ein McElroy aktuell wahrscheinlich gar nicht so hat. Ja, es wird gerade nach außen so ein bisschen dargestellt, aber auch da ist nicht klar, wie ist ja, da gerade die Beziehungssituation. Ja, und all das führt dann dazu, dass man eben vielleicht so ist, wie man ist. Und demnach glaube ich schon.
Da lobe ich mir Dustin Johnson, der wieder irgendwelche Nacktbilder mit Paulina Gretzky postet.
Richtig. Ja, apropos. Auch da sieht man, da geht's alles gut und dann postet man nicht ohne Grund so eine Bilder.
Einfach schön den Lingerie abhängen, er oben ohne sie, nur in so einer Reizwäsche. Denkst du auch so, yo, läuft bei euch.
Genau.
Nee, aber hast du total recht und ich glaube, wenn man irgendwie, deswegen glaube ich, würde ich immer dafür tendieren, dass ich sage als Amateur, dass man sich einen guten Pro sucht, weil das auch manchmal Selbstsicherheit geben kann. Dass du sagst, hey, ich bin hier an einem System dran, auch wenn es nicht immer läuft. Pros sind ja auch so halbe Psychologen, glaube ich, ne? Die müssen ja so alles ein bisschen sein. Schwunglehrer, Motivator, Psychologe. Aber wenn man dem Prozess halt glauben kann, dann kann man ja wenigstens sagen, hier, ich suche mir dann in den anderen Bereichen, die du gerade angesprochen hast, noch irgendwie meine Ruhe, meine Kraft und gleichzeitig bleibe ich halt sozusagen bei der Akzeptanz, dass man halt einfach schlechte Schläge haben wird, ohne dass man sich damit gleich selbst zerfleischt, sondern dass man einfach sagt, du, einfach weitermachen, dran arbeiten, hier ein bisschen Haltung zeigen, integer sein und dann wird es auch was mit dem besseren Golf, wenn man oft zum Spielen kommt. Das ist ja auch ein Zeitfaktor am Ende.
Genau, ja, und da gibt es auch gar nichts weiter dazu zu fügen. Das ist zu 100% genau richtig.
Dann würde ich sagen, Beauty, weil wir ja schon wieder langsam hier über unsere Zeit sind, müssen wir wieder mehr unsere Kategorien nächstes Mal einfügen. Wir hängen ja eigentlich immer nur hier noch ab und gehen gar nicht mehr zum Loch 19. Aber Mitte des Sommers, es ist noch bis 9:30 hell abends, also schön viel Golf spielen. Wir sehen uns nächste Woche, würde ich sagen, oder Beauty?
Genau. Die letzte Woche, in dem die Tage noch etwas länger werden, nutzt die Zeit, geht raus. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß bei unserem kleinen US Open Rückblick und die nächsten Turniere warten schon und bis dahin, denkt immer dran, immer schön auf dem Fairway bleiben. Wir hören uns nächste Woche dann. Tschüssi.
Das war Hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.